dem Sohn Davids.
Ja, und auch gleich zu Beginn im Geschlechtsregister des Herrn Jesus betont eben Matthäus, dass der Herr Jesus ein Sohn Davids ist. Denn so beginnt er sein Evangelium. Ne? Direkt der erste Vers, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids.
Des Sohnes Abrahams. Also Sohn Abrahams wäre jetzt noch ein weiterer Titel, auf den wir jetzt aber nicht zu sprechen kommen werden.
Also Matthäus, merken das gerade Matthäus, er beginnt sofort mit dieser Beweisführung, dass der Jesus als Sohn Davids, der den Juden verheißene Messias ist. Und ohnehin ist ja das Matthäus-Evangelium ja das jüdischste der vier Evangelien, in welchem praktisch alles auf seine jüdische Zuhörerschaft ausgerichtet ist. Und diesen führt Matthäus vor Augen. Ja, dieser Jesus, dieser Nazarener, ne, das ist der verheißene Messias, ein Sohn Abrahams und der Sohn Davids. Und als Sohn Davids wird der Jesus auch die Verheißungen aus dem Davidbund vollumfänglich erfüllen und der rechtmäßige König der Juden sein. Ja, und dass der verheißene Messias ein Sohn Davids sein würde, ja sogar ein Sohn Davids sein muss, ja, das war den Juden auch sonnenklar. So dass dieser Titel auch eine geläufige Bezeichnung für den zu erwartenden Messias war. Matthäus Kapitel 22. Der Jesus ist dann mal wieder in einem seiner vielen Streitgespräche, ne, mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, also dieser ganzen religiösen Oberschicht. Und da heißt es dann in Matthäus Kapitel 22, die Verse 41 und 42. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Also was denkt ihr von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Ja, und haben die jetzt lange überlegen müssen, nachschlagen müssen in den Schriften, in den religiösen Überlieferungen oder was auch immer? Nein, wie aus der Pistole geschossen kommt die Antwort. Sie sagte zu ihm: Davids. Er muss ein Sohn Davids sein. Ne? Mit anderen Worten, was für eine Frage. Ne? Das weiß doch jedes Kind. Von Damaskus bis Kairo, vom Nil bis zum Euphrat, dafür muss man wahrlich nicht studiert haben. So, und dieser Titel, Sohn Davids, ist für die Juden auch bis heute von allergrößter Bedeutung, mit dem alles steht und fällt. Würde man belegen können, dass dieser Mann aus Nazareth nicht aus der Linie Davids stammt, ja, womöglich ein Eidgenosse ist oder was auch immer, ja, dann würde sich jede Diskussion über seine Messianität erübrigen. Denn damit wäre der Beweis erbracht, dass dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus, niemals der Messias sein kann. Aber genau diesen Beweis erbringt Matthäus. So, dass es auch nicht verwundert, dass schon allein durch das Lesen des Matthäus-Evangeliums manch einem Juden die Augen geöffnet worden. Die Juden lesen in der Regel ja nicht das Neue Testament, ne? Ist ja verpönt. Ne? Aber wenn sich so manch einer doch mal so herantastet und wie gesagt, so manch einem ist gerade beim Lesen des Matthäus-Evangeliums, ja, wie sagt man so schön, die Schuppen von den Haaren gefallen, nee, die Schuppen von den Augen gefallen, ne? Die Augen geöffnet worden. Ja, warum? Weil ihm dort gar kein christlicher Jesus vorgestellt wird, sondern der Sohn Davids. Der Sohn Davids, der von den Propheten angekündigte Messias und König Israels. Das heißt, wenn Sie Kontakt zu Juden haben, ja, und Sie mal so einen kleinen Stups geben wollen, manchmal gibt es ja auch die Evangelien einzeln, ja, dann geben Sie denen mal das, nur mal das Matthäus-Evangelium. Das Neue Testament wäre vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber einfach nur mal das Matthäus-Evangelium. Das könnte ein entscheidender Schub sein, um wirklich Juden, die ja von einem christlichen Jesus ausgehen, ja, die Augen zu öffnen, mit wem sie es eigentlich hier zu tun haben. Nämlich
mit dem Sohn Davids.
Aber im weiteren Verlauf des Gespräches hier aus Matthäus Kapitel 22 wird ja jetzt deutlich, dass der Jesus ja mehr als nur ein Sohn Davids ist. Denn nachdem die Pharisäer diese einfache Frage nach der Sohnschaft des Messias beantwortet hatten, wurde es mit der nächsten Frage schon etwas anspruchsvoller, ne? So von Primar- auf Sekundarstufe. Lesen wir mal weiter. Also nochmals, Matthäus Kapitel 22, Abvers 41. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Wie sagt denn zu ihm damals? Ne, der Kandidat hat 100 Punkte. Ja, wunderbar. Dann aber geht's weiter. Er spricht zu ihnen: Wieso nennt ihn dann David im Geist Herr? Indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, ja, kann er dann sein Sohn sein? Und hier zitiert der Herr Jesus aus einem Psalm. Psalm Davids, Psalm 110, wo David ja sprach: Spruch des Herrn oder Spruch Jahres, ne? Gott des Allmächtigen für meinen Herrn. Und hier ist von Adonai die Rede, dem Messias. Das heißt, David spricht von dem kommenden Messias als von seinem Herrn und Gott. Im Übrigen wird dann ja auch später der Apostel Thomas, ne, in Bezug auf Jesus ausrief: Mein Herr und mein Gott. Ja, der Herr Jesus, er ist in seiner Menschwerdung ein Sohn Davids, aber zugleich auch Davids Herr und Gott. Und damit kommen wir zu dem Titel Sohn Gottes. Und das ist ja genau das, was der Jesus hier in diesem Gespräch verdeutlichen will, dass der verheißene Erlöser eben nicht nur ein Sohn Davids, sondern weit darüber hinaus sogar Gottes Sohn ist. Und somit in letzter Konsequenz sogar Gott selbst, wie wir es nachher noch sehen werden. So, und mit dieser Feststellung beginnt auch Markus sein Evangelium. Wir haben eben gelesen, wie Matthäus beginnt, ja, und wie beginnt Markus? Markus Kapitel 1, Vers 1, Markus Kapitel 1, Vers 1, der Beginn im Markus-Evangelium, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ja, hat Matthäus noch damit begonnen, den Herrn Jesus als Sohn Davids vorzustellen? So betont Markus, dass der Herr Jesus Sohn Gottes ist. Ja, sprechen die jetzt von zwei verschiedenen Personen? Ja, widersprechen die sich? Haben sich womöglich schlecht abgesprochen? Ja. Nein, nein, nein. Sie ergänzen sich. Denn der Herr Jesus, er ist sowohl ein Sohn Davids als auch Sohn Gottes. Und Sohn Gottes bedeutet jetzt mal weg von unserem Verständnis, ja, Sohn Gottes bedeutet eben jetzt nicht einfach nur ein Nachkomme von, ne? So wie wir alle ja auch Nachkommen unserer Eltern und Großeltern sind. Nein, Sohn Gottes, das heißt so viel wie von Gottes Art, von Gottes Wesen. So heißt es ja zum Beispiel auch in Johannes Kapitel 1, Vers 18, Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und zunächst einmal, also als kleiner Einschub, es sei gesagt, dass diese Übersetzung eingeborener Sohn, naja, eingeborener Sohn, ein wenig unglücklich ist, da es hier weder um eine herkömmliche Geburt noch um einen Eingeborenen geht. Nein, im Griechischen steht hier das Wort monogenes. Und das besagt so viel wie einzig. Einzig in seiner Art. Folglich könnten wir auch übersetzen einzigartiger Sohn oder alleiniger Sohn. Ja, geradezu ein Unikat, etwas noch nie Dagewesenes. Und das ist ja auch genau das, was insbesondere Johannes in seinem Evangelium herausstellt. Nämlich eben diese Tatsache, dass der Sohn Gottes selber Gott ist. Und somit einzigartig, unvergleichlich, ohne Anfang, ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch diese Bezeichnung hier, im Schoß des Vaters, zielt in die gleiche Richtung. Denn der Herr Jesus, er kommt nicht nur aus dem Schoß des Vaters, sondern er ist im Schoß des Vaters. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Im Schoß des Vaters bedeutet, dass der Herr Jesus direkt aus Gott kommt und keinen leiblichen Vater hat. Auch keinen leiblichen Großvater, auch keinen leiblichen Urgroßvater oder was auch immer. Nein, Jesus ist kein Sohn Josefs. Er entstammt nicht dem Schoß oder dem Samen Josefs. Und so heißt es auch im Geschlechtsregister von Lukas. Lukas Kapitel 3, Vers 23, da heißt es nämlich wie folgt. Lukas Kapitel 3, Vers 23, und Jesus war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Ja, manchmal muss man auch das Kleingedruckte lesen. Ne? Wie man meinte. Ja, mit anderen Worten, er war es aber gar nicht. Jesus war kein Sohn Josefs. Und Josef selber hat das ja auch sehr wohl gewusst, logischerweise. Nicht umsonst hatte er ja auch geglaubt, ne, dass Maria, seine Verlobte, ihn betrogen habe, nachdem diese plötzlich schwanger vor ihm stand. Und auch im Geschlechtsregister von Matthäus beachte man die Formulierung. Wenn es nämlich in Matthäus Kapitel 1, Vers 16 lautet, Matthäus 1, Vers 16, Jakob zeugte den Josef. So, und dann geht es nicht weiter mit den Worten, und Josef zeugte Jesus, das wäre ja eigentlich die logische Fortführung, ne? Nein, sondern da heißt es, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Hier wechselt das Geschlechtsregister von der männlichen Linie urplötzlich auf die weibliche Ebene. So wie auch bereits im ersten Buch Mose in Kapitel 3 verheißen ist, wo ja geschrieben steht, dass der Same der Frau den Widersacher zur Strecke bringen wird. Die erste Verheißung auf den kommenden Erlöser, auf den Messias. Wohlgemerkt, der Same der Frau und nicht der Same des Mannes, wie man es ja eigentlich erwarten sollte. Also wir sehen, wie genau die Bibel ist. Da ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ja? Man ergänzt sich und es geht haargenau auf. Wir sehen also, wie genau die Bibel ist. Man muss halt nur richtig lesen. Und folglich ist auch diese ganze Diskussion, ob man jetzt die Jungfrau Maria nicht einfach auch als junge Frau bezeichnen kann, völlig überflüssig. Da der ganze Textzusammenhang, eigentlich schon beginnend mit 1. Mose Kapitel 3, der ganze Textzusammenhang gar keinen anderen Schluss zulässt als die Jungfrauschaft Marias. Alles andere geht gar nicht auf. Ja, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, wer behauptet, Jesus sei nicht von einer Jungfrau geboren worden, der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von der. Oder wie mein Vater immer zu sagen pflegte, ne, ja, ja, der hat zwar Ahnung, ne, nur zu wenig. Ne? Das war immer sein Spruch. Ne? Also, Jesus ist Gottes Sohn. Das heißt von Gottes Art, von Gottes Wesen und aus des Vaters Schoß. Jesus kann da keinen leiblichen Vater gehabt haben, denn ansonsten käme er nicht aus dem Schoß des himmlischen Vaters, sondern aus dem Samen oder Schoß irgendeines Mannes. Und das heißt, Jesus ist nicht ein bisschen göttlich, nein, Jesus ist Gott. Jesus ist auch kein Eingeborener, sondern einzig in seiner Art. Und genauso haben die Juden das auch sehr wohl verstanden. So zum Beispiel nach der Heilung eines Mannes am Teich Bethesda. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Johannes Kapitel 5, Vers 8. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, das war schon ein Vergehen, ja, Gotteslästerung, aber dann geht es noch weiter, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Wir sehen die Steigerung, ne? Er bricht den Sabbat. Er nennt Gott seinen eigenen Vater, aber damit nicht genug, sondern, dann sagen die Juden ja selber, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Wohlgemerkt, Gott gleich, nicht Gott ähnlich, ne? Oder ein bisschen göttlich. Nein, der Herr Jesus, er setzt sich auf eine Stufe mit Gott. Und das war ein unglaublicher Anspruch. Wenn Jesus denn nicht wirklich Gott ist. Eine Anmaßung sondergleichen, Gotteslästerung, wie sie schlimmer nicht sein könnte. Und wir sehen dann auch an der Reaktion, insbesondere der religiösen Führungsschicht, dass diese mit dem Titel Sohn Gottes sehr wohl diesen Anspruch des Herrn Jesus verstanden hatten, nämlich den Anspruch, Gott zu sein. Und interessant ist auch, dass selbst ein Dämon bezeugt, dass dieser Nazarener Sohn Gottes ist. Das finden wir zum Beispiel im Markus-Evangelium Kapitel 5. Markus Kapitel 5, da ist ja dieser Besessene, der von Dämonen befallen ist. Ja, und da heißt es in Markus Kapitel 5, dann in Vers 6, Vers 7, als er aber Jesus von Ferne sah, also dieser Besessene, da lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme, und letztendlich war es ja der Dämon in ihm, ne, der hier schrie, und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Ja, letztendlich ist es der Teufel selbst, der weiß, wer Jesus ist. Aber hier geht es ja ohnehin nicht um das Wissen, sondern um Anerkennung, um Anbetung, um Unterwerfung und um Huldigung. Und wir sehen auch an der Reaktion dann der Dämonen, auch hier in dieser Begebenheit aus Markus Kapitel 5, ja, dass sich an der Gottheit des Herrn Jesus im wahrsten Sinne des Wortes die Geister scheiden, damals wie heute. Ja, man kann die Gottheit des Herrn Jesus natürlich in Frage stellen. Aber dann müssen wir die ganze Bibel in Frage stellen. Und gerade im Johannesevangelium wird die Gottheit des Herrn Jesus herausgestellt. Das ist ja eigentlich auch der Schwerpunkt im Johannesevangelium, ne? Jesus darzustellen als Gott. Denn wie beginnt Johannes sein Evangelium? Wir haben gesehen, wie Matthäus beginnt, ne, mit dem Sohn Davids. Wir haben gesehen, wie Markus beginnt mit dem Sohn Gottes. Und was sagt Johannes? Kapitel 1, Vers 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Und da finden wir auch so eine Steigerung. Ich finde das herrlich, wie das so aufgebaut ist. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Gut. Sagt uns noch nicht so viel, ne? Im Anfang war das Wort. Dann geht es eine Stufe weiter. Und das Wort war bei Gott. Dann geht es noch weiter. Und das Wort war Gott. So, und dann Vers 14. Da wird das Ganze nämlich dann aufgelöst. Ne? Johannes, das war jetzt Johannes 1, Vers 1. Und dann in Vers 14 heißt es plötzlich: und das Wort. Und ich führe jetzt ein, das Wort, was am Anfang war, das Wort, was bei Gott war, das Wort, was selber Gott ist, das Wort wurde Fleisch. Wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das ist der Apostel Johannes, der das hier schreibt. Er war Augenzeuge, er war dabei. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch hier begegnet uns wieder diese Bezeichnung des Eingeborenen vom Vater, was besagt, dass der Jesus einzig in seiner Art und mit nichts zu vergleichen ist. Ja, eben der Mensch gewordene Gott. Ja, und eine weitere Aussage des Herrn Jesus lässt sich ebenfalls gar nicht anders deuten, als dass Jesus Gott ist. Nämlich in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet aus Johannes Kapitel 17, da betete der Herr Jesus unter anderem in Vers 5, Johannes Kapitel 17, Vers 5, und nun, Jesus, der ist ja kurz vor Golgatha, ja? Und dann betete er zum himmlischen Vater, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe ich geboren wurde, ehe ich gezeugt wurde, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Also von Ewigkeiten her, ohne Anfang und ohne Ende. Jesus ist ewig. Und jetzt frage ich euch, und ewig? Ewig kann nur Gott sein. Also wer da noch leugnet, dass Jesus Gott ist, ja, der will es einfach nicht wahrhaben. Ja? Und er verbiegt das Wort Gottes nach Gutdünken. Ja, und wenn wir uns dann noch die Stelle aus Johannes Kapitel 8 anschauen, so wird auch dort deutlich, dass der Herr Jesus sich ja selbst als Gott zu erkennen gibt und die religiöse Führungsschicht dies auch sehr wohl so verstanden hat. Die wussten sehr wohl, ne? Worüber der Herr Jesus hier spricht oder welchen Anspruch er hier anführte. Johannes Kapitel 8, ab Vers 56. Johannes Kapitel 8, ab Vers 56. Ja, auch wieder so ein Streitgespräch mit den Juden. Und dann sagt der Jesus, Abraham, ne? Abraham, euer Vater. Das war für die Juden ja ganz wichtig. Wir sind Kinder Abrahams. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Abraham ungefähr 2000 Jahre vorher gelebt. Ne? Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist ja verrückt. Und er sagt jetzt auch nicht von dem, ja, als Abraham war, war ich, weil das wäre ja schon eine Stube gewesen, 2000 Jahre her. Er geht ja noch weiter und sagt, ehe Abraham war, bin ich. So, und wie reagieren die Juden darauf? Dann Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Ja, warum wohl? Wollten sie ihn steinigen, weil ihnen da ein Verrückter gegenüberstand, der nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist? Nein. Sondern sie reagieren, weil er sich so als Gott zu erkennen kann. Und der Herr Jesus, er hätte ja geradezu fahrlässig mit seinem Leben gespielt, wenn er nicht Gott wäre. Und sich dann so widersprüchlich und missverständlich äußert. Hätte er nicht hier, spätestens im Garten Gethsemane, allerspätestens vor dem Hohen Rat sagen müssen, oha, da habt ihr mich aber völlig missverstanden. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber nein. In diesem Punkt haben die Mitglieder des Hohen Rates den Herrn Jesus sehr wohl richtig verstanden und auch ja, eingeordnet, was er ihnen hiermit mit auf den Weg gab. Ich bin der Sohn des Hochgelobten und somit Gott selbst. Aber wie wir bereits festgestellt haben, wird der Jesus nicht nur Sohn Abrahams, Sohn Davids und Sohn Gottes genannt, sondern auch noch als Sohn des Menschen bezeichnet. Und da kommen wir auf unseren eingangs gelesenen Text noch einmal zurück, Markus Kapitel 14. Lesen wir es noch einmal, Vers 61, Vers 62. Markus 14, am Ende von Vers 61, da wird ihm ja die Frage gestellt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? gelobte Jesus aber sprach, ja, ich bin's, und dann, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken. In einem Atemzug spricht der Jesus über sich als Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Und dieser Titel kommt ja auch an anderen Stellen vor, so zum Beispiel in Markus, jetzt bleiben wir im Markus-Evangelium, so zum Beispiel in Markus Kapitel 2, Vers 28. Markus Kapitel 2, Vers 28, ich habe mal zwei Stellen jetzt herausgesucht. Markus 2, Vers 28, also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Kapitel 2, Vers 10. Auch Markus, Kapitel 2, Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünde zu vergeben. Also was ist der Herr Jesus denn jetzt? Sohn Gottes oder Sohn des Menschen? Oder anders gefragt, ist Jesus Gott oder Mensch? Nun, diese Frage ist gar nicht neu. Ne? Bereits mit Gründung der ersten Gemeinden, eigentlich sogar schon davor, da stritt man sich über diese zwei sogenannten Naturen des Herrn Jesus, über sein Gott wie auch über sein Menschsein. Die einen sagten, ja, Jesus ist Gott, aber er ist nie Mensch geworden. Die anderen genau umgekehrt, ja, Jesus ist Mensch, aber er war nie Gott. Was denn jetzt? Aber auch hier ist es wieder interessant, das Kleingedruckte zu lesen und zu beachten, was der Herr Jesus hier überhaupt sagt. Lesen wir noch einmal Markus 2, Vers 28. Markus 2, Vers 28. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Jesus nennt sich Sohn des Menschen. Betont aber, dass er der Herr über den Sabbat ist. Er hat Vollmacht über den Sabbat. Er steht über den Sabbat. Und das muss man sich einmal vorstellen. Der Sabbat, das war keine Erfindung der Rabbiner. Ne? Der Sabbat ist von Gott eingesetzt. Das war keine menschliche Erfindung. Und Jesus erklärt sich als der Herr über den Sabbat. Ja, wäre Jesus nur ein Mensch, wäre das pure Gotteslästerung und ein Aufbegehren gegen den himmlischen Vater und seine Geburt. Und wenn wir Markus Kapitel 2, Vers 10 noch einmal lesen, kommt es sogar noch heftiger. Und da nehmen wir mal Vers 9 noch mit, Markus Kapitel 2, die Verse 9 bis 12, damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben. Markus Kapitel 2, lesen wir die Verse 9 bis 12. Was ist leichter? Zu den Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben. Das hatte der Herr Jesus nämlich im Vorfeld getan, ne? Einem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben. Schön und gut. Ne? Also was ist leichter? Zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Der stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was ist hier passiert? Auch hier bezeichnet sich der Jesus als Sohn des Menschen. Aber die Vollmacht, Sünden zu vergeben, das hat doch kein Mensch, sondern nur Gott. Und zwar Gott allein. Also wir merken sehr schnell, der Titel Sohn des Menschen steht keineswegs im Widerspruch zum Sohn Gottes, sondern betont, dass der Sohn Gottes ganz und gar Mensch geworden ist. So wie es Johannes in seinem Evangelium sagt, das Wort wurde Fleisch, also Gott wurde Mensch. Und denken wir auch an Philipper Kapitel 2, die Verse 5 und 8. 5 bis 8. Wie will man das anderes leugnen, ja, als dass Jesus Gott ist? Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist Gott und Mensch. Und wenn wir bedenken, dass der Jesus als Sohn Gottes ganz und gar Mensch geworden ist, um ja letztendlich in den Tod zu gehen, ja, dann müssen wir uns zugleich noch die Frage stellen, ja, aber kann Gott denn sterben? Wenn Jesus wirklich Gott ist, ja, kann Gott denn sterben? Nein, natürlich nicht, Gott kann nicht sterben. Aber der Herr Jesus ist gestorben. Und das wiederum belegt, dass der Herr Jesus ganz und gar Mensch war. Denn ansonsten hätte er nicht sterben können. Verstehen Sie, verstehen wir, ja? Das Menschsein des Herrn Jesus als Sohn des Menschen ist zwingend notwendig, um die Sünden der Menschen stellvertretend zu sühnen. Denn was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Und das verdeutlicht, dass es nicht damit getan war, dass Gott jetzt auf die Erde kommt, um mal kurz nach dem Rechten zu schauen, sondern Gott wurde Mensch, um den Lohn der Sünde, sprich den Tod, stellvertretend für den verlorenen Menschen zu sühnen. Ja, der Sohn Gottes musste sterben, weil es die einzige Möglichkeit war, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Ja, das übersteigt unseren Horizont, ne? Das ist mir schon klar. Aber ohne den Sohn des Menschen wäre Karfreitag ein völlig unbedeutender Tag und der Auferstehungssonntag nie geschehen. Und hier will ich abschließend auch noch einmal auf die Jungfraugeburt zurückkommen. Diese ist nämlich keine unbedeutende Nebensächlichkeit, sondern sogar eine absolute Notwendigkeit. Nochmals, kein Mensch kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann den Tod besiegen. Folglich musste Herr Jesus Gott sein, denn er hat Sünden vergeben und er hat den Tod besiegt. Aber Gott wiederum kann nicht sterben. Gott wiederum kann unmöglich leibliche Eltern, leibliche Vorfahren haben, denn dann wäre er ja in Sünde geboren und auch nicht von Ewigkeit her. Das heißt, die Rechnung, dass Jesus als Gott Mensch geworden ist, ja, diese Rechnung geht nur auf, wenn er von einer Jungfrau geboren wurde. Es geht gar nicht mehr. Und das bedeutet, wer die Jungfraugeburt leugnet, und das ist ja selbst unter Christen, ja, mittlerweile schon fast gar nicht gäbe, ja, wer die Jungfraugeburt leugnet oder sagt, ja, das ist doch egal, ja, ob das jetzt eine junge Frau war, ob das jetzt eine Jungfrau war oder was auch immer, nein, nein, nein. Wer die Jungfraugeburt des Herrn Jesus leugnet, der kann letztendlich gar nicht an Jesus als Gott und Mensch glauben. Denn das wäre ein Widerspruch in sich. So, und damit weiter, aber ich komme jetzt langsam zum Schluss. Noch abschließend eben nochmals zu diesem Titel Sohn des Menschen. Der Herr Jesus, er hat sich also wiederholt ja selbst als Sohn des Menschen bezeichnet. Und auch dieser Titel war den Juden keineswegs unbekannt. Denn in der Prophezeiung aus Daniel Kapitel 7, die Verse 13 und 14, wo Daniel auch auf den kommenden Erlöser, auf den kommenden Messias hinblickt, und da heißt es in Daniel Kapitel 7, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Und hier wird im Übrigen bereits offenbar, dass die Herrschaft des verheißenen Erlösers sich nicht auf Israel beschränkt, sondern die ganze Welt umfasst, ne? Wie es hier geschrieben steht. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Dann geht es noch weiter mit. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Ja, und wenn der Herr Jesus von sich immer wieder als Menschensohn und Sohn des Menschen gesprochen hat, dann war seinen jüdischen Zuhörern, die ja diese Verheißung aus Daniel Kapitel 7 kannten, sehr wohl klar, was er damit
aussagte, nämlich, ich bin der, über den die Propheten des alten Bundes, wie eben hier zum Beispiel auch Daniel, geweissagt haben. Jesus Christus, Sohn Gottes oder Sohn des Menschen. Er ist beides. Denn beides war nötig, um dich und mich vor dem ewigen Verderben zu retten. Und zusammenfassend können wir also sagen, ja, dass der Titel Sohn Davids sein jüdischer Name ist, der insbesondere im Matthäus-Evangelium Erwähnung findet und in welchem herausgestellt wird, dass der Jesus, der den Juden verheißene Messias ist, der einst seine ewige Königsherrschaft ausüben wird. Der Titel Sohn Gottes ist ein göttlicher Name, der klar belegt, dass der Jesus nicht nur Gott ähnlich, sondern selber Gott ist. Aus dem Schoß des Vaters, von Ewigkeit her. Ja, Jesus ist Gott und nicht nur Gott. Und der Titel Sohn des Menschen ist ein menschlicher Name, der ihn mit seinem Auftrag hier auf Erden verbindet. Als Mensch erlitt der Sohn Gottes Hohn und Spott. Als Mensch wurde er verraten, gefangen genommen und gefoltert. Als Mensch wurde er versucht wie wir, jedoch ohne Sünde. Und als Mensch ging der Herr Jesus ans Kreuz und in den Tod. Dem Herrn sei es gedankt. Und wohl dem, der daran felsenfest glauben darf und an diese Gewissheit festhält. Amen. Ich möchte noch etwas beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben wirklich allen Grund, Dank zu sagen. Ja, dass wir das überhaupt in unserem Leben aus Gnade haben erfassen, glauben und annehmen dürfen. Es ist Gnade. Ich glaube, ich spreche für einen jeden von uns hier in diesem Raum, dass wenn wir zurückblicken vielleicht auf unser Leben, wie gedankenlos wir vielleicht waren, bisweilen vielleicht sogar ganz bewusst auch gottlos oder einfach oberflächlich. Und irgendwann kam der Punkt, wir können gar nicht richtig nachvollziehen, warum, wieso, wodurch, da wurden wir ergriffen. Ergriffen von deiner Liebe, ergriffen von deiner Gnade, ergriffen von der Wahrheit. Und jetzt stehen wir hier vor dir als deine Kinder, erlöst, gerecht gesprochen, in der Gewissheit, dass wir dich einst sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Bewirkt dadurch, Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, freiwillig, dich derart erniedrigt hast, um Mensch zu werden, um bis in den Tod zu gehen, Herr. O Herr, was für ein Liebesbeweis, den du uns erbracht hast. Hab Lob und Dank dafür. Mhm.